Willkommen bei den Kaffeehausgesprächen. Was die Mitte bewegt. Hier sprechen Meret und Christoph mit den Gästen des Kaffeehauses.
Herzlich willkommen. Wir haben einen Gast gefunden.
Eine Gästin.
Eine Gästin. Herzlich willkommen. Stell dich mal kurz vor. Wer bist du?
Ich bin Leta. Ich wohne seit eineinhalb Jahren in Basel. Ich studiere da und arbeite gleichzeitig nebenan im Verkauf. Ich studiere Jus.
Noch eine Juristin.
noch nicht ganz, aber auf dem Weg vielleicht. Genau, und sonst, ja, ich bin halb Schweizerin, halb Deutsche. Ich tue mich sehr gern. Ich habe vielfältige Interessen, sage ich jetzt mal. Nicht nur juristisch oder politisch, sondern eher auch noch kreativ, musisch. Mhm. Und ja, ich glaube, das ist ein bisschen alles.
Was für Musik machst du?
Mache tue ich nicht mehr so viel. Ich habe immer Gesangsunterricht gehabt und Gitarre gespielt. Okay. Das ist aber eher so etwas, was ich für mich mache. Jetzt. Und über alles von klassisch bis zu Blues, Jazz, ja.
Und jetzt arbeiten, studieren, Musik, Hobbys, Politik, das tust du alles unter einen Hut bringen?
Ja, es ist einmal ein bisschen streng. Mhm. Manchmal komme ich selber ein bisschen kurz. Ich denke, das ist eine Herausforderung, die ich gerade so ein bisschen am herausfinden bin. Vor allem dann eben neu auf Basel kommen und mich hier einleben in meiner Wohnung und all das. Es braucht viel Zeit, aber es sind auch alles Sachen, die ich mache, weil es mir Freude macht. Mhm. Und weil es mir alles ein bisschen Ausgleich gibt. Und dann geht das eigentlich gut. Ja.
Und was würdest du jetzt sagen, würde dich politisch so beschäftigen? Was sind so Sachen, wo du merkst, hey, das finde ich jetzt unfair, das läuft überhaupt nicht gut in der Gesellschaft?
Also, der Grund, warum ich eigentlich Jus studiere, ist vor allem Sexualstrafrecht. Mhm. Und auch sonst denke ich mir, was auf der Welt einfach abläuft mit sehr viel Menschenverachtung und Ungleichheit. Und das ist etwas, was mich extrem beschäftigt, was es auch für Lücken gibt, auch noch im Schweizer Recht. Mhm. Und darum habe ich einfach gefunden, wir sind ein Rechtsstaat und wenn ich Jus studiere, dann kann ich auch unser Land besser verstehen und so vielleicht auch besser an den Quellen etwas bewirken.
Hast du so ein Beispiel, jetzt, eben, du hast jetzt Sexualstrafrecht gesagt?
Ja, also zum Beispiel jetzt, eben, wenn wir sagen, die Initiative Ja ist Ja, das mhm. wird ja, ich habe gemeint, der Ständerat ist für Nein ist Nein und der Nationalrat für Ja ist Ja. Mhm. Und dort haben wir uns einfach auch sehr fest damit auseinandergesetzt, beziehungsweise ich, was das für Lücken bestand jetzt und was das könnte geschlossen werden. Dass das auch zum Beispiel, dass ein Mann nicht kann vergewaltigt werden kann. Punkt. Mhm. Gesetzlich, das kann nur eine Frau sein.
Mhm. Ein Mann kann,
das finde ich ziemlich schlimm. Und auch wie die Aufklärung von Konsens einfach nicht stattfindet in der Gesellschaft. Mhm. Das ist sicher ein grosses Thema für mich.
Also dort ist ja so, dass das Strafmaß ist ja das Gleiche, wenn ein Mann einfach sexuell genötigt wird. Das heisst, es ist ja einfach die Formulierung andere. Ich würde sagen, das ist ein wichtiger Punkt, dass es auch Begrifflichkeit Vergewaltigung benutzt wird? Oder wo drin war für dich jetzt der Fokus, dass man das ändern müsste?
Ich finde das Prinzip vom Strafvertrag extrem problematisch. Mhm. Weil man hat ja dann...
Ich muss mich kurz aufklären. Ich habe keine Ahnung, worüber redet ihr?
Also bei einer Nötigung, mhm. das wird unterschieden. Das ist ein anderer Artikel, also Vergewaltigung. Mhm. Und bei einer Nötigung musst du innerhalb von 3 Monaten einen Strafantrag stellen. Es ist kein Offizialdelikt. Es ist ein Antragsdelikt. Und das heisst, du hast 3 Monate Zeit, um einen Strafantrag zu stellen. Das ist aber sehr unrealistisch in sehr vielen Fällen, wo etwas passiert. Und alles, was nicht, sage ich jetzt mal, Sex ist im Sinn von ein Penis, der in eine Vagina eindringt, das ist Nötigung. Alle anderen sexuellen Handlungen. Und du hast nur 3 Monate Zeit, um den Antrag zu stellen. Und das ist einfach vor allem das Trauma, das das hinterlassen kann. Das lässt das einfach offen zu. Mhm. Und dass das erwartet wird von dem Mensch, mit dem zu ranken und sich direkt zu melden, das finde ich nicht richtig. Und eben auch, wie das gesellschaftlich abgebildet wird, was eine Vergewaltigung ist und was nicht, finde ich nicht recht.
Ja. Was ist da das Bild, was gezeichnet wird?
Eben, also es ist meistens, es wird ja auch verbunden mit dem Nötigungsmittel, mhm. wo immer dazugehört. Und das heisst eigentlich, es muss gewaltvoll sein. Mhm. Und das heisst, wenn man irgendwie unter Alkoholeinfluss ist oder in einer Schockstarre, dann ist man nicht, ist das gar nicht passiert, sozusagen, was nun mal nicht stimmt. Und da gibt es sehr, sehr viele Fälle, wo das extrem kritisch ist, überhaupt auch das Nötigungsmittel zu beweisen. Mhm. Wie kann man denn beweisen, Molle hat mich festgehabt oder sie hat mich drin geredet oder was auch immer. Und das kann alles einen gleichen Einfluss haben, schlussendlich auf das Leben eines Menschen.
Und das ist ja auch beim jetzt Nein ist Nein auch ein grosser Punkt, dass man das Nein ausgesprochen haben muss. Und jetzt, wie du gesagt hast, dass es teilweise Situationen gibt, was nicht ausgesprochen wird, wo es gefühlt wird. Würdest du dann sagen, die Annahme von dieser Initiative ja, ist dann schon genug? Oder würdest du die Initiative auch noch etwas hinzufügen oder verändern?
Also ich bin von Ja ist Ja sehr überzeugt, mhm. weil das einfach genau die Lücke schließt, die wir bis jetzt haben, die Gesetzesvorlage, sage ich jetzt mal. Weil das eben das mit dem Beweis vom Nötigungsmittel nicht einfach einfach macht. Einfach ist es nie, das am Schluss irgendwie vorzulegen. Mhm. Aber weil es wie kann auch eine Bestärkung sein, dass man auch etwas traut, sich zu sagen. Mhm. Auch wenn man das Gefühl hat, ja, es ist ja eigentlich nicht so schlimm gewesen, oder ja, es ist ja eigentlich halt einfach passiert, ist jetzt auch egal, dass da einfach eine neue Nachricht geschickt wird vom Recht an die Gesellschaft. Und ich hoffe vor allem, dass das einfach auch dazu beiträgt, dass man auch richtig aufgeklärt wird. Mhm. Weil ich hatte, bis ich 21 bin, hatte ich nie von Konsens gehört, hatte ich mich nicht selber damit auseinandergesetzt. Mhm. Und da finde ich, ist eben meine Hoffnung, dass das Ja ist Ja etwas in der Gesellschaft kann bewirken kann, dass man über das redet. Mhm. Über Konsens, sei es in Beziehungen, die romantisch sind, die langfristig sind oder auch kurzfristig und nur sexuell sind.
Mhm. Ja. Sprichst du von so einer Signalwirkung des Rechts? Geht es auch, also es geht ja jetzt viel um, bei euch jetzt um Recht und Beweisführung und so weiter, gibt es auch eine kulturelle Komponente, also dass wir darüber sprechen müssen, wie wir sexuelle Beziehungen überhaupt denken, also über Aufklärung gesprochen und so. Also dass es ja idealerweise gar nicht erst zu dem Fall kommt, dass das Recht sich damit auseinandersetzen muss, sondern dass wir eigentlich einen respektvollen Umgang miteinander haben.
Ja, ich denke mir, wie das Recht natürlich mit der Gesellschaft zusammenspielt, normalerweise hinkt es in der Gesellschaft hinten rein. Vor allem in der Schweiz haben wir ja einen extrem langen Prozess von Rechtsetzung und Rechtsprechung. Und von dem her ist es normalerweise eher ein bisschen hinten drin. Ich finde aber trotzdem, dass es auch kann Themen extrem aufbringen kann, vor allem in der heutigen Gesellschaft. Du hast sehr viele aktive Menschen, die so Themen nachgehen. Und dann eben redet man vielleicht darüber, wenn man sich damit beschäftigt. Aber erst, wenn es wirklich eine Einigkeit fast gibt, wenn es eine Abstimmung gegeben hat, erst dann kommt das meistens auch ein bisschen in aller Munde, sage ich jetzt mal. Und das finde ich von dem her schon relevant, dass es auch so ein bisschen kann, die Ideologie von der Gesellschaft bestärken vielleicht.
Mhm. Mich würde jetzt noch interessieren, wie du das wahrnimmst im Studium oder im Bekanntenkreis, ob das jetzt Frauen mehr beschäftigt, ob sie sich mehr mit dem auseinandersetzen, mit dem Ja ist Jo. Also mit dem Jo ist Jo, es tut ja auch für Männer, also für alle, eine grosse Veränderung bringen, dass sie auch mit der Umdenken stattfinden, in der Bestätigung einholen, trotz jetzt vielleicht die Verbundenheit, obwohl man vielleicht auch schon in einer Ehe ist, schon lange. Siehst du, dass sich da alle gleich damit auseinandersetzen?
Ich sehe nicht, dass sich jeder gleich damit auseinandersetzt. Ich sehe das aber nicht als Unterschied zwischen den Geschlechtern, sondern einfach zwischen den Gesellschaftskreisen, sage ich jetzt mal. Mhm. Also ich sehe zum Beispiel, dass das für meine Eltern das Thema ist, was sie besprechen. Dort geht es eher um die Panzerlieferung in die Ukraine. So. Mhm. Während ich aber gesehen habe, dass es bei meinen Freunden weiblich sowie männlich ein sehr grosses Thema ist. Mhm. Und ich auch sehr viele Männer habe, wo sich da selber sehr fest auch hinterfragen. Mhm. Habe ich schon mal so ein Gefühl erfahren, aber habe es nicht wahrgenommen, dass ich genötigt worden wäre? Oder habe ich schon mal jemanden genötigt, ohne dass ich mir das bewusst bin? Dass das auch selber einen Prozess auslöst in der eigenen Lebensführung eigentlich. Und das sehe ich durchaus, sage ich jetzt mal, bei meinen in der linksorientierten, politisch interessierten Freunden.
Cool. Ja. Vielen Dank. Letzte Frage. Du darfst dir jetzt einmal kurz vorstellen, dass du 10 Millionen Schweizer Franken auf dein Konto überwiesen bekommst. Was würdest du damit machen?
Oh je, meine. Also irgendwo durch hat man natürlich schon ein bisschen den Traum, einfach ein bisschen zu reisen und ein bisschen sich selber schön zu machen, seine Liebe schön zu machen. Mit wohltätigen Organisationen tue ich mir manchmal schwer, weil ich nie ganz weiss, wo geht was hin. Aber ich glaube, ich würde mich eigentlich vor allem um meine Mutter kümmern.
Hey, mega toll. Danke vielmals, dass du dir Zeit noch hast. Und ich habe das Gefühl, die Welt kriegt eine sehr, sehr tolle neue Juristin, würde ich sagen.
Vielen Dank, ja.
Danke ich.
Cool, danke schön.
Vielen Dank. Hast du dich bereit erklärt, dass du dir da Zeit nimmst, mit uns zu reden? Wir haben dich unten gesehen, die Zeitung gelesen.
Ja.
Und ich würde gerne fragen, ob du dich kurz vorstellen kannst, ein paar Details würde ich verraten.
Ja, musst du den Namen sagen?
Nein, überhaupt nicht zwingend.
Also ich bin hier vor 2 Jahren pensioniert worden, bin jetzt 67. Hat relativ viel Zeit und tue auch viel Zeitung lesen. Ich sehe nicht mehr so viel wie die alten Kollegen natürlich und so. Aber mich interessiert es weiterhin, was so läuft in der Welt. Und eben über Zeitungen kann ich das am besten aufnehmen eigentlich.
Ja. Und was hast du gemacht in deinem beruflichen Leben?
Ich bin 35 Jahre lang in der Sozialversicherung tätig. Ich habe Pensionskasse geführt, Rente zahlt, Invalide, Gestorbene, Neueintritt und so weiter. Also,
zweite Säule? Oder
zweite Säule, genau.
Ja. Okay.
Und was würdest du sagen, ist etwas, was dich beschäftigt?
Was mich im Moment am meisten beschäftigt, ist, ich bin jetzt erst 67 und ich merke, dass es ziemlich steil durchab geht. Mhm. So körperlich im Kopf und so. Ich vergiss viele Wörter, wenn ich so Französisch schwätze, fehlen mir die Wörter. Wenn ich so Englisch schwätze, weiss ich das nicht mehr und das nicht mehr und so. Bin erstaunt, wie schnell das es geht.
Und einfach am Alter oder jetzt auch, weil weniger der berufliche Challenges mit sich
können? Es ist vielleicht beides, das ist auch möglich, dass man ein bisschen weniger Austausch hat mit den Haufen anderen und so. Aber ich befürchte, es ist auch das Alter. Und auch körperlich und so, du magst plötzlich das nicht mehr machen, für das hast du keine Lust mehr. Früher bist du irgendwie nach dem Arbeiten, hast schnell das Nachgegessen und bist noch 2 Stunden Velo fahren. Das ist natürlich alles vorbei, da habe ich keine Lust mehr heute. Oder?
Aber man würde sagen, es ist trotzdem erstrebenswert, dass alle Menschen möglichst alt werden.
Also es ist nicht irgendwie etwas, was jetzt total negativ ist. Ich stelle einfach fest, es geht relativ rassig durchab. Oder? Und ich tue auch regelmäßig Sport machen, 2, 3, 4 Mal pro Woche und so. Einfach im moderaten Rahmen, gehe ins Fitnesszentrum und so. Weil ich merke, der Körper baut irrsinnig schnell ab, wenn man nicht fordert. Oder? Und das Geistige kommt noch dazu, aber wie müssen wir das so lösen, das weiß ich jetzt nicht so recht. Oder?
Du hast gerade gesagt, du liest viel Zeitung. Was beschäftigt dich so politisch?
Ja, natürlich der Krieg in der Ukraine und so. Das ist ein Thema für mich und auch die Schweizer Neutralität war mir früher, fand ich, ja, das ist super, dass die Schweiz neutral ist und so. Heute finde ich, die Schweizer wollen nicht, dass die Munition, die die Deutschen gekauft haben, dass die in die Ukraine geliefert wird, weil sie sagen, nein, die Schweiz ist neutral, aber das ist ein Land, das angegriffen wurde von den Russen. Wieso sollen sich die nicht verteidigen und wieso soll die Schweiz da keinen Beitrag leisten? Oder?
Also würdest du sagen, dass zum Neutralitätsverständnis auch Hilfe dazugehört, oder würdest du sagen, Neutralität müsste mehr auflösen?
Ich finde, das gehört auch, Hilfe gehört auch dazu. Man kann doch nicht zuschauen, wie ein Land von einem anderen Land angegriffen wird und einfach sagen, das geht uns nicht an. Wir sind ja nicht beteiligt, oder? Das ist irgendwie eine ganz einfache Position, finde ich. Man muss schon aufpassen, wenn man jetzt was liefert und so. Aber das ist ein bisschen zu einfach, oder?
Also wie auf eine Art der Ausweitung von der Neutralitätsdefinition, die wir jetzt gerade haben, auf eine Hilfsmöglichkeit im Einzelfall?
Ich finde, das sollte man mehr so weiterentwickeln, in die Richtung. Ja.
Und hast du Sympathien für die jetzt europäischen Lösungen, also was Deutschland macht, was Frankreich macht?
Und ja, also mit Deutschland, da komme ich nicht ganz raus. Ich weiß nicht, ob der Kanzler schläft oder ob er noch 4 Wochen will warten oder ob er erst heute in 6 Monaten will entscheiden. Die Sachen hat man alle vor 3 Monaten schon sollen entscheiden, dass man Waffen liefert, oder? Bis jetzt die Soldaten ausgebildet sind auf diesen neuen Kampfpanzer und so, das geht 3 Monate und nachher ist der Winter vorbei und dann fangen die Russen an, Gegenattacken starten und dann sind die Leute nicht ausgebildet, oder?
Und die Gefahr der Eskalation, die ja immer wieder in dem Kontext gesagt wird, siehst du
das
auch?
Ja, das sehe ich weniger.
Siehst du nicht? Ja,
also von mir aus gesehen hat man die Panzer schon lange sollen liefern. Man muss es einfach nicht gross an die grosse Glocke hängen. Oder? Man muss einfach liefern. Man muss nicht in der Zeitung sagen, ja, wir liefern jetzt dann 150 Panzer nach sowieso. Man muss einfach die auf einen Bahnwagen schaffen und ab damit. Oder? Also, finde ich, oder?
Du hast also keine Angst oder so, dass man irgendwie aktiv dann auch Teil dieses Krieges wird als benachbartes Land?
Eine gewisse Angst bleibt natürlich schon, aber das sind ja immerhin Mitglieder von der NATO. Mhm. Oder? Und ich glaube, jetzt kommt das draussen, würde wagen, irgendeinen NATO-Staat anzugreifen. Also das wäre Selbstmord für die Russen. Oder?
Mich würde jetzt noch sehr interessieren, wie Sie die Situation nach dem Krieg einschätzen würde. Was war Ihr Wunsch, das Verhältnis zwischen Deutschland oder der Schweiz zu Russland nach einem potenziellen Ende von dem Krieg sein sollte?
Ja, also man hat ja lange gehofft, dass mit dem Zerfall von der Sowjetunion 1991 oder wenn es war und so, haben sich die Wirtschaftsbeziehungen ausgedehnt, oder? Und irgendwie hat man das Gefühl gehabt, ja, die Russen, die werden jetzt in 20 Jahren, ist das wie bei uns, oder? Man tut die Waren verkaufen und sie liefern uns dieses und
das. Viel durch ökonomische Abhängigkeit.
Genau, ja. Und das wird alles gut und so, aber dass jetzt plötzlich der Putin findet, ja nein, wir wollen wieder das alte, die alte Sowjetunion wollen wir wieder herstellen und so. Mit dem hat natürlich niemand gerechnet, oder? Aber ich habe das Gefühl, die Russen müssen da ganz einen grossen Schritt machen. Auch geistig und so, oder? Sie müssen einmal freie Presse zulassen und so weiter. Dass auch eine andere Meinung darf sagen, als was der Staat vorgibt, oder? Und dann kommt das irgendwann schon gut, oder? Das sind auch Menschen wie wir, oder? Das ist wie in seiner Zeit bei den Nazis und so, wo es gilt nur die, man darf nur das sagen. Und logischerweise glauben es dann die Leute irgendwann, weil sie nichts anderes sehen, oder?
Also noch Zuversicht hier, mit der Voraussetzung von einem stärkeren Demokratisierungsprozess und einer grossen gesellschaftlichen Entwicklung in der russischen Bevölkerung.
Also, es gibt keine andere Möglichkeit, oder? Sie können ja nicht die nächsten 100 Jahre so leben, oder?
Jetzt, super spannend. Wir haben so ein bisschen begrenzt Zeit, aber ich habe noch eine Frage. Wenn du in der zweiten Säule gearbeitet hast, jetzt in die, auf die Schweiz bezogen. Ja. Da gibt es jetzt auch große Herausforderungen in den nächsten Jahren. Ja. Da würde ich jetzt deine Expertenmeinung schon noch hören. Was sind deine Reformvorschläge, AHV und zweite
also, Säule? Es gibt ein Hauptthema in der zweiten Säule, das ist der Umwandlungssatz.
Ja. Der Alterszins sozusagen.
Du hast 100.000 Franken Alterskapital und jetzt bekommst du daraus eine Rente. Und da ist im Moment, glaube ich, bei 6,2, dieser Umwandlungssatz. Das ist aber mit einem technischen Zins von etwa 4,7% gerechnet, was im Moment unrealistisch ist, oder? Noch vor einem Jahr war der Zinssatz negativ oder null, oder? Und außerdem ist das irgendwie mit einer, also da nimmt man ja an, die Leute leben dann 20 oder 2 oder 23 Jahre, oder? Und, aber in diesem Umwandlungssatz, der jetzt gilt, dann nimmt man an, die Leute leben 18 Jahre.
Und sie leben länger.
Und sie leben aber 22 Jahre. Oder? Das ist wie wenn man in die Ferien gehen will und man sagt, ja, ich gehe jetzt 14 Tage und nehme 1.400 Franken mit, dann kann ich jeden Tag 100 Franken brauchen. Wenn du aber dann unterwegs feststellst, ja, wir bleiben jetzt 3 Tage länger, dann musst du irgendwie da entweder mehr Geld aus dem Geldbeutel nehmen oder weniger Geld verbrauchen pro Tag. Mehr Geld hat man ja nicht, also muss man im Prinzip die Renten senken, oder sonst geht das langfristig nicht auf. Und leider hat die Schweiz das in die Verfassung oder in ein Gesetz geschrieben, wo das Parlament dann Ja sagen muss. Aber diese Entscheidung, ob das jetzt 6,2% oder 5,8 oder 5,2 ist, das ist ja nicht etwas, was man politisch bestimmen kann, sondern das hängt von den Umständen ab. Wie alt werden die Leute effektiv, oder?
Und wie läuft es in der Wirtschaft?
Und wie läuft es in der Wirtschaft? Mhm. Welche Zinsen können wir damit erwirtschaften? Mhm. Dummerweise hat man das in ein Gesetz geschrieben und das Parlament muss jetzt darüber entscheiden.
Also Sie persönlich als Pensionierter, als Rentner, würde sich dafür aussprechen, dass die Rente gesenkt werden?
Ich bin in der Pensionskasse von der Basler Versicherung. Mhm. Wir haben einen Umwandlungssatz von 4,7.
Freiwillig gesenkt, oder?
Nein, weil sie einfach die Kasse festgestellt hat, wir haben zu wenig Geld, die Leute leben zu lange. Ja. Wir müssen da aufpassen, dass wir nicht irgendwann in einen Bankrott hineinlaufen. Oder? Und das sind ja Sachen, die gehen über 10, 15 Jahre. Das ist nicht von heute auf morgen, ist man dann bankrott. Ja. Aber irgendwann stellt man fest, man hat plötzlich Hunderte von Rentnern, die werden älter. Und denen muss man immer Rente zahlen, also muss man Geld haben. Oder? Ja.
Es gibt ja, jetzt sind ja die unterschiedlichen Säulen aufeinander abgestimmt in der Schweiz.
Ja.
Und wie ist die, also was ist deine große Reformidee? Also es gibt ja, man kann das Renteneintrittsalter erhöhen. Ja. Kann die Renten senken?
Das ist, ich finde die Ideen gut, die glaube ich, in Dänemark und Schweden oder so umgesetzt wurden. Da hat man fest ein Gesetz gemacht. Da schaut man, wie alt ist die durchschnittliche Lebenserwartung. Und da sagt man, aha, die Leute werden jetzt nicht mehr nur 80, sondern 82 Jahre alt. Da müssen wir also das Rücktrittsalter auch ein bisschen anpassen, oder? Und das wird dann irgendwie alle 3 Monate, also für die entsprechenden Jahrgänge wird das um 3 Monate dann verlängert und so. Und da musst du einfach vielleicht 6 Monate länger arbeiten. Mhm. Aber das entlastet die Sozialversicherung schon total, oder? Ja. Und so etwas würde ich auch für die Schweiz gut finden.
Super. Letzte Frage. Ja. Du darfst dir jetzt einmal vorstellen, dass du jetzt 10 Millionen Schweizer Franken auf dein Konto überwiesen bekommst. Was würdest du damit tun?
Ja, also ich habe ein Pflegekind in Afrika. Meine Frau kommt aus Afrika.
Aus welchem Land?
Aus der Côte d'Ivoire. Mhm. Und da waren wir letztes Jahr dort und dann habe ich ein 11-jähriges Mädchen gesehen bei Bekannten. Und die hat den ganzen Tag Kleider gewaschen in einem kleinen Waschbecken auf den Knien. Da habe ich gefragt, ja, muss diese Frau nicht, dieses Mädchen nicht in die Schule? gesagt, nein, sie geht nicht in die Schule, sie ist hier und so und hilft einfach uns im Haushalt und so. Und habe ich gedacht, das kann nicht sein, dass ein 11-jähriges Mädchen den ganzen Tag Kleider wäscht. Und ich habe dann gesagt, ja, ein Kollege war dann noch dort, der Kollege hat gesagt, ich bin der Leiter einer Schule, sie soll zu mir kommen, sie kann bei mir wohnen, kannst du ein bisschen eine Unterstützung leisten? Habe ich gesagt, jawohl, ich zahle jeden Monat 100 Franken, damit sie in die Schule gehen kann. Und wenn ich jetzt 10 Millionen hätte, würde ich das wahrscheinlich ausbauen, vielleicht noch 2-3 andere Kinder dazu nehmen.
Das reicht.
Aber ich würde auch noch wahrscheinlich Ferien machen, regelmäßig. Und nicht nur in der Schweiz, sondern auch auf der ganzen Welt.
Sehr schön.
Ja. Fantastisch.
Vielen Dank.
Ja. Dankeschön. Okay. Danke vielmals.
Danke euch.
Ja, wir haben unsere nächste Gästin gefunden. Stell dich mal ganz kurz vor, wer bist du?
Ja, hallo, ich bin Kim, 37 schon, 3 Kinder und wohne hier in Basel, in Rien.
Aber du kommst nicht aus Basel, oder?
Nee, genau, wir sind vor 3 Jahren aus Münster hergezogen,
Münster.
In Deutschland.
Ja. Und wie würdest du dein Gefühl beschreiben heute, so in der Gesellschaft, wenn du morgens aufwachst? Bist du zufrieden?
Ja, also ich glaube, mein grundlegendes Gefühl ist, dass ich sehr zufrieden und glücklich bin. Was natürlich nicht heißt, dass man nicht mit einigen Dingen im Alltag hadert oder dass es Dinge gibt, die einen beschäftigen. Aber grundlegend fühle ich mich eigentlich sehr zufrieden und glücklich, doch.
Mhm. Cool. Und was beschäftigt dich so?
Ich glaube, die Hauptthemen sind eigentlich 2, kann man sagen. Das ist einmal der Umweltschutz bzw. Klimawandel. Das ist ein Thema, mit dem wir uns sehr beschäftigen, schon seit sehr vielen Jahren, mein Mann und ich. Und das andere Thema ist gerade unvermeidlicherweise als Mama von 3 Kindern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, mhm. Was ich tatsächlich nicht so einfach finde. Ja. Mhm.
Jetzt, du hast als allererstes den Klimaschutz angesprochen. Würdest du sagen, dass es auch ein Thema ist, das Menschen mit Kindern, das gesagt 3 Kinder, auch noch mehr beschäftigt, die weiteren Generationen? Und siehst du da auch einen Unterschied zu Personen, die es ja tatsächlich gibt, die das irgendwie gar nicht interessiert?
Ja und nein. Also wir haben, wie gesagt, schon im Studium angefangen, uns da ganz intensiv mit zu beschäftigen, als wir noch keine Kinder hatten. Mhm. Und da war das Thema für mich auch noch gar nicht aktuell, dass ich jetzt so daran gedacht habe, was will ich meinen Kindern hinterlassen, sondern da ging es uns oder mir eigentlich hauptsächlich darum, in was für einer Welt wollen wir leben und wollen wir diese Naturschönheit nicht erhalten. Natürlich beschäftigt man sich jetzt nochmal irgendwie anders damit, weil man zum einen diese Schönheit der Welt irgendwie erhalten möchte und zum anderen, weil es noch viel schwieriger geworden ist, weil man einfach merkt, dass man als 5-Personen-Haushalt einen viel größeren Fußabdruck hat und viel mehr Ressourcen verbraucht und auch verschwendet, als es einem lieb ist und dass man viel weniger Kapazitäten hat, um sich persönlich mit dem Thema auseinanderzusetzen, einfach weil der Alltag doch oft so stressig ist mit Arbeiten und Kindern und das alles irgendwie zu managen, dass ich mich ganz oft selber ärgere, dass wir nicht noch mehr tun, einfach weil das Detail so im Alltag verloren geht.
Mhm. Weil Klimawandel auch so eine strukturelle Komponente ist, kann ja jetzt nicht jeder für sich, also nur auf der individuellen Ebene gelöst werden. Wie siehst du das da? Also deine Verantwortung oder so als politisches Subjekt oder so?
Ja, also ich würde mir natürlich wünschen, dass es dem Individuum vereinfacht wird, indem die Politik da einfach konsequentere und vor allem schnellere Lösungen findet. Das ist ja im Prinzip das Problem, was man immer hat, dass man einerseits denkt, okay, ich gebe mir so viel Mühe, wie es geht, ich wasche mit Kastanien und weiß ich nicht was, und gleichzeitig bringt das aber eigentlich nichts, muss man sagen, sondern das muss das große Ganze sich ändern, und das, finde ich, geht einfach zu langsam oder fast gar nicht vorwärts, hat man das Gefühl.
Ja, ich habe das Gefühl, mit der veganen Ernährung ist ja jetzt etwas passiert, wo man das Gefühl hat, das ist durch den Konsumenten, hat sich etwas verändert. Also zumindest ist das meine Wahrnehmung, dass da eine Umstellung passiert ist und mehr Produkte auf den Markt gekommen sind und so mehr Menschen ermöglicht wurde, leichter vegan zu sein. Aber tatsächlich verändert hat das ja dann auch wieder nichts.
Das ist natürlich ein positiver Trend, denke ich. Andererseits ist es auch ein Modetrend und ich beobachte das schon, dass zum Beispiel gerade bei vielen Leuten, die sich vegan ernähren, was ich total löblich finde und auch unterstützen würde, dann aber andere Themen aktuell sind, zum Beispiel Mode, dass da ganz, ganz viel Geld in günstige Mode investiert wird und man sich dann schon fragt, ob das nicht nur eine modische Erscheinung ist, diese vegane Lebensweise, wenn man auf der anderen Seite ganz, ganz viel Online-Shopping oder sowas betreibt. Und es geht jetzt gar nicht darum, einzelne Gruppen zu verurteilen oder so. Ich finde einfach, da müssen Gesamtkonzepte gefunden werden. Und es ist sehr schön, dass es jetzt vegane Ernährungsmöglichkeiten gibt und die auch günstiger und leichter erhältlich sind. Aber ich glaube, das reicht einfach im Moment nicht aus.
Jetzt hat ja Klimaschutz, kann man nicht nur ökologisch denken, vielleicht, sondern auch mit sozialen und politischen Fragen. Wie siehst du da so die Kombination zwischen den unterschiedlichen Ebenen von Klimaschutz und Naturschutz und politischen Fragen und globalen Gerechtigkeitsfragen vielleicht?
Ja, das hängt natürlich alles unmittelbar zusammen. Und ich glaube, um das Verständnis der Bevölkerung zu gewährleisten, geht das gar nicht ohne einander. Also da muss man, das muss von der Politik ausgehen, weil ich glaube, da auf Freiwilligkeit zu setzen, das wäre natürlich schön und wünschenswert, aber das wird uns nicht ans Ziel führen, zumindest nicht, wenn man den Zeitdruck jetzt berücksichtigt. Und da sind natürlich ganz viele Komponenten, die einfach berücksichtigt werden müssen. Also es müssen globale Ansätze finden. Es ist ja schön, dass Deutschland und die Schweiz da jetzt eigene Klimabestrebungen angehen, die aber auch nicht ausreichend sind. Es muss global was passieren, es muss schnell was passieren und es muss den Menschen verständlich gemacht werden. Und es muss ihnen verständlich gemacht werden, dass es ohne Verzicht nicht geht. Und ich glaube, dass der Verzicht, den wir dafür aufbringen müssen, auch nicht banal sein wird. Das wird schon sehr viel sein, worauf man eigentlich verzichten muss, wenn man es wirklich bei einer Erderwärmung von 1,5 Grad belassen möchte.
Du hast vorher gesagt, ihr habt euch schon im Studium damit angefangen zu beschäftigen. Was habt ihr studiert? Also was ist euer Schwerpunkt?
Ich bin Ärztin und wir haben so aus Spaß mit einer Freundin zusammen, also mein Mann und eine Freundin und ich, wir haben dann aus Spaß gesagt, okay, wir gehen jetzt einen Winter lang, kaufen wir immer nur auf dem Markt und kaufen nur die Sachen ein, die jetzt wirklich gerade wachsen, die es jetzt halt gibt hier. Dann haben wir im Prinzip jeden Tag irgendein Kartoffelgericht gekocht. Aber es ging und es war irgendwie lustig und man hat das Beste draus gemacht und die Gemeinschaftlichkeit, das war schön. Dann haben wir noch so einen anderen Selbstversuch gemacht. Ich habe dann irgendwie ein Jahr lang keine Anziehsachen gekauft, weil ich irgendwie gedacht habe, ich will einfach mal gucken, wie lange ich mit meinen Sachen hinkomme und ich kaufe mir immer nur dann was, wenn ich wirklich was brauche oder wenn irgendwas kaputt geht. Und ich muss sagen, es war sehr deprimierend, weil tatsächlich eigentlich nie irgendwas kaputt gegangen ist und man auch dementsprechend eigentlich nie irgendwas braucht. Und das stellt einen dann natürlich vor so einen inneren Konflikt. Also ein Jahr habe ich das durchgehalten, es hat auch Spaß gemacht, aber irgendwann habe ich es dann auch wieder gelassen. Und das waren so die Sachen. Ja, und wir haben halt damals immer schon auf dem Markt oder generell nur Bio-Sachen gekauft und hatten halt gar kein Geld, aber haben es halt trotzdem gemacht, immer weil ich dieses Argument nicht so gerne gelten lassen wollte, dass es nur was für wohlhabende Leute ist. Man kann schon auch mit Bio-Lebensmitteln oder auch ausschließlich mit Bio-Lebensmitteln gesunde, gute Gerichte kochen. Das geht alles schon, aber letztendlich hat das jetzt der Welt auch nichts genützt. So, ne?
Ja, du hast es jetzt gerade erwähnt, dass es die ökonomische Komponente davon wird oft aufgebracht, das können ja nur die Reichen jetzt ökologisch leben. Aber gerade wenn man das Gesamte, nicht nur die Ernährung anschaut, dann ist es ja eben ein sehr, sehr großes ökonomisches Gehalt, das man eigentlich da wieder erreicht, dadurch, dass man weniger konsumiert in Form von Kleidung oder jetzt IT-Gegenständen oder sonstigem, dass man das wahrscheinlich locker dann in einem Plus ist, wenn man das alles verrechnet und tatsächlich über alle Sparten hinweg ökologisch versucht zu leben. Aber vielleicht noch zum anderen Thema, das du angesprochen hast, vielleicht gibt es da mehr Positives, das man tatsächlich noch verbessern kann oder vielleicht auch einfacher. Du hast gesagt, du bist Ärztin, du hast 3 Kinder, wie viel Prozent arbeitest du denn da noch?
ja, das ist jetzt halt gerade das Problem. Also nach meinem ersten Kind habe ich 80% gearbeitet, nach meinem zweiten Kind 50%, dann sind wir hergezogen. Jetzt habe ich mein drittes Kind bekommen, die ist jetzt gerade 1 geworden. Und das ist jetzt gerade für mich ganz schwierig, die Situation. Ich bin Frauenärztin, beziehungsweise ich werde Frauenärztin, brauche nicht mehr lange, bis ich meinen Facharzt habe. Jetzt gibt es aber in der Schweiz das neue Gesetz, dass man als Arzt in der Schweiz nur im ambulanten Bereich arbeiten darf, wenn man zuvor 3 Jahre in einer Schweizer Klinik, in einem Spital gearbeitet hat. Mhm. Und ich habe auch vorher in Deutschland schon in der Praxis gearbeitet, also im ambulanten Bereich. Und hier heißt es jetzt plötzlich, das kann ich jetzt nicht mehr. Und das ist für mich jetzt eine ganz schwierige Situation, weil mit 3 Kindern und einem Mann, der auch Arzt ist, der eine 100%-Stelle am Unispital hat, sehr, sehr viele Nachtdienste und Wochenenddienste hat, ist es jetzt für uns kaum machbar, dass ich jetzt auch noch eine Woche im Monat Nachtdienste arbeite oder so. Und da sind wir jetzt gerade ein bisschen enttäuscht und auch auf der Suche nach Lösungsmöglichkeiten. Aber das ist ein Gesetz, das ich einerseits schon nachvollziehen kann, die Gründe, warum es erlassen wurde, andererseits jetzt...
Warum wurde es erlassen? Also was sind da die Gründe?
Ich glaube, die Gründe waren, dass einfach sehr viele... spezialisierte Ärzte aus dem Ausland gekommen sind und sich in der Schweiz einfach sofort niedergelassen haben, ohne vorher im Spital zu arbeiten, und dass das geändert werden sollte.
Niedergelassen heißt, sie haben eine eigene Praxis eröffnet.
Und ich glaube, das soll irgendwie verändert werden. So habe ich das zumindest verstanden. Und ich kann das zum Teil auch nachvollziehen. Aber es ist jetzt halt für uns, die wir ja auch als Ärzte für die Gesellschaft sehr viel leisten, sage ich jetzt mal, im Sinne von, das ist ja schon auch sehr anstrengend mit 3 Kindern, Nachtdienste, Wochenenddienste, wenn der Papa dann Heiligabend nicht da ist und so. Das ist ja schon auch ein Beruf, den man auch macht, weil man gewisse Werte vertritt. Mhm. Und wenn es dann aber auf einmal heißt, aber euch wird es jetzt besonders schwer gemacht, das mit eurer Familie hinzukriegen, das ist ein bisschen enttäuschend. Und da müssen wir jetzt halt gucken, wie wir das unterkriegen, ja.
Also was sind denn so Ideen, die dir vorschweben würden, wie jetzt politisch euch geholfen werden könnte? Also sind das Kita, die vereinfacht sind, oder dass Familien, die vielleicht kleine Kinder haben, von den Nachtdiensten irgendwie ausgeschlossen werden oder nicht eingeschlossen in die Nachtschichten oder solche Dinge?
Gerade wenn es zum Beispiel jetzt bei diesem Gesetz eine Ausnahmeregelung gäbe für Familien mit vielen Kindern, mit kleinen Kindern, dass man sagt, die dürfen schon im ambulanten Bereich arbeiten. Weil das sind ja genau die davon auch profitieren. Wenn man halt nicht nachts arbeiten muss oder am Wochenende, ist ja ganz schwierig. Wir haben jetzt auch überhaupt keine Familie hier vor Ort. Die sind alle 1000 Kilometer entfernt. Wir haben hier im Prinzip niemanden, der uns helfen kann. Und die Kita hilft uns jetzt auch nicht, wenn wir am Wochenende oder an Weihnachten oder so arbeiten müssen. Und es ist auch nicht schön für eine 5-köpfige Familie, wenn jedes Wochenende nur entweder Mama oder Papa da sind, weil der andere gerade in der Klinik ist. Also ich fände es einfach schön, wenn das ein bisschen auch vor dem Hintergrund Vereinbarkeit von Beruf und Familie berücksichtigt werden würde, dass es auch Ärzte gibt, die ihre soziale Pflicht erfüllen wollen, aber die einfach auch noch zu Hause auch noch eine Verantwortung haben.
Es gibt ja so vor allen Dingen aus feministischen Diskursen auch die Frage, wie viel arbeiten Frauen, wie viele arbeiten Männer? Ist nicht die Lösung auch, dass die Männer weniger arbeiten müssen?
Das ist irgendwie ganz interessant, weil so war das bei uns auch. Also als unser erster Sohn geboren wurde, da habe ich 6 Monate Elternzeit gemacht. Dann bin ich, wie gesagt, mit 80% wieder an die Uniklinik gegangen und mein Mann hat 7 Monate Elternzeit gemacht. Und das ging total gut. Das war auch für uns als Familie super gut. Beim zweiten Kind haben wir das dann wieder so ähnlich gemacht. Das dritte Kind ist in der Schweiz geboren und hier war es auf einmal viel schwieriger. Mhm. Und dann sind wir hier, obwohl wir bisher ganz anders gelebt haben, dann doch in so ein recht klassisches Familienmodell gefallen, was uns jetzt erstmal nicht so gestört hat. Es war jetzt okay, das ein Jahr lang so zu machen, aber es wäre jetzt schon schön, wenn irgendwie die Möglichkeit bestehen würde, dass beide beruflich auch weiterkommen könnten.
Sehr cool.
Ja, die Schweiz hat hier sicher noch einiges aufzuholen. Und wir möchten jetzt auch dich auch nicht weiter aufhalten, weil der Mann und die Kinder warten unten. Wir haben nur eine letzte Frage, nämlich wenn du jetzt 10 Millionen Schweizer Franken auf dein Konto überwiesen bekämst, was würdest du damit machen?
10 Millionen, aber die versuchen, in ökologische Fonds zu investieren, das Ganze zu verhundertfachen. Denn mein großer Traum war es immer schon, so ähnlich wie der Gründer der Firma von Patagonia, unglaublich reich zu werden und unglaublich viel Land aufzukaufen und einfach unter Naturschutz zu stellen.
Fantastischer Plan. Also meine 1.000 Franken hast du zu investieren. Vielleicht finden wir noch mehr. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Dankeschön.